Pergum Audio präsentiert.
Den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 30. Oktober 2025.
Hallo Heike, bist du wieder zu Hause?
Ich bin tatsächlich wieder zu Hause. Ich habe tatsächlich auch sehr gut geschlafen, gestern geflogen, heute wieder am Schreibtisch. Tausend Sachen warten auf mich, aber also die Romreise ist natürlich ununterbrochen in meinem Kopf. Und bei dir?
Ja, du hast heute vor deiner Waschmaschine gekniet, habe ich gehört.
Ja, ich knie jetzt vor meiner Waschmaschine und habe gemerkt, dass ich eins der Geräte, das ich dir hätte zurückgeben müssen, ein technisches Gerät, fast in die Waschmaschine gesteckt hätte. Habe ich aber nicht. Ich gebe es dir ganz bald wieder.
Das ist ja super.
Wiedersehen, deswegen habe ich das entführt.
Ist das großartig, dass das nicht in der Waschmaschine gelandet ist. Aber dann lass uns doch heute mal, statt dass wir erzählen, wie es war, lass doch erstmal unsere ganzen tollen Hörer und Teilnehmer zu Wort kommen, so gedacht haben.
Okay? Ich bin total gespannt, weil ich kenne das noch gar nicht.
Nee, ich auch nicht. Ich kenne das, kommt von der Redaktion. Also dann leg mal los.
Dass wir tatsächlich Karten für die Papstmesse bekommen haben, das war großartig und die schönste Messe, die ich je gesehen habe.
Mich hat eigentlich ganz banal der Petersdom überrascht, wie massiv und wie groß. Also wie ungreifbar der so ist. Also das fand ich großartig.
Mich hat am meisten überrascht, dass wir auch Karten für die Papstmesse bekommen haben, weil das war ein beeindruckendes Erlebnis. Und es hat mich auch überrascht, wie dimensionensprengend der Petersdom ist.
Mich hat überrascht das unglaubliche Wissen von dem lieben Andreas. Ja, also das war phänomenal.
Es sind halt Sachen gewesen, wo man sagt, das ist so one in a lifetime experience. Man sagt, das erlebst du eigentlich nur einmal.
Die Fähigkeit von Andreas Englisch ist natürlich phänomenal. Über einen Kieselstein, der am Boden liegt, macht einen Krimi, der so spannend ist, dass man eben sehr lange zuhören kann.
Also ich bin tatsächlich nicht mal getauft, also habe mit der ganzen Geschichte nichts zu tun, aber Herr Englisch erzählt das alles so fantastisch, dass man wirklich von den Mysterien des Vatikans total begeistert ist.
Also es waren auf jeden Fall drei total inspirierende Tage. Man ist völlig voll von den Eindrücken und das absolut Tolle ist ja wirklich, wenn der Andreas das kommentiert und uns dann so in die Welt von früher oder von heute mitnimmt und das macht er wirklich großartig. Also ich glaube, ich hätte persönlich gar nicht so einen guten Zugang zur Kirchengeschichte und diese Kombination von diesen Örtlichkeiten, in die man geht und dann auch mit so einer guten Beschreibung, wo man mitgenommen wird, also das ist wirklich, wirklich großartig. Und dann noch die Sixtinische Kapelle zum Schluss. Ich bin irgendwie im Overkill gerade.
Also ich wollte eigentlich nur unseren Gastgebern danken. Die Heike und Andreas Englisch haben es wirklich super gemacht. Vor allem die Heike, die am Anfang, die hat sich so toll um uns gekümmert und die war wirklich so super nett. Musste da viele Aufgaben übernehmen, die gar nicht für sie gedacht waren und die war total begeistert, wie sie das alles gemacht hat. Und der Andreas Englisch, der hat uns richtig mitgenommen und seine Art, die wir vom Podcast schon kennen, fand ich einfach genial. Ihr uns da immer wieder bei unterschiedlichen Örtlichkeiten mitgenommen hat, so spannend erzählt, dass es einfach ein Erlebnis war.
Ach, überrascht haben mich eigentlich seine Geschichten von Andreas Englisch. Er kann die so impulsiv rüberbringen. Man ist mit einer Faszination mit dabei. Also ich muss wirklich sagen, es ist noch eine schöne Reise.
Ich war eigentlich ein bisschen skeptisch. Ich höre jetzt den Podcast nicht, den hört meine Frau. Ich bin nur Mitfahrer. Ich bin voll geflasht, habe mir super gefallen. Also, ich würde sofort wieder machen.
Dass wir heute eine Minute in der Sixtinischen Kapelle sein konnten, das hat uns sehr berührt.
Das Hochzeitsgeschenk. Nur wir zwei.
Die Vielfältigkeit des Programms, das muss man schon sagen.
vor allem der Palazzo Colonna, wo man ja sonst nicht reinkommt, hat mich total begeistert. Also da habe ich Gänsehaut gehabt, muss ich wirklich sagen. Das war richtig rührend für mich. Und natürlich der Andreas Englisch, wie er das uns erklärt, wie er lebt dafür. Und das spürt man. Und das finde ich richtig toll. Und darum sind wir auch so begeistert von dem Podcast, den wir jede Woche hören und immer wieder mit Freude, muss ich wirklich sagen. Und es war echt eine Reise, ganz was Besonderes.
Die Fahrt mit der U-Bahn, wo mein Rucksack eingeklemmt wurde und ich fast draußen hängend in der italienischen U-Bahn gefahren bin.
Und wer hat Sie gerettet?
Heike Kleen hat mich gerettet. Da bin ich ihr jetzt noch dankbar für.
Dass wir die Papstmesse miterleben durften. Das war ja überhaupt nicht im Plan und von daher habe ich mich da wahnsinnig drüber gefreut.
Er ist schüchtern, hat ein bisschen verschämt geguckt und ich glaube, dass wir von ihm sehr, sehr viel erwarten können, vor allen Dingen in den Zeiten, in denen wir jetzt leben. Also man muss ihm jetzt mal Zeit geben, nicht nur vielleicht die 100 Tage, sondern einfach, weil die Zeiten sehr kompliziert sind, braucht er bestimmt 1-2 Jahre locker zur Einarbeitung. Und ich kann auch sehr, sehr gut verstehen, eine Dame hatte gesagt, dass die Predigt doch sehr oberflächlich gewesen wäre, so das Übliche. Ich glaube, in der heutigen Zeit muss man mit Informationen sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich glaube, dass er im Hintergrund sehr, 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 sehr aktiv ist.
Ich gehöre zu dem Teil, wo Sie gesagt haben, auch für Atheisten, also das bin ich. Ich fand das einfach toll, wie mal jemanden zu sehen, dass den du sonst nicht kennst, den du sonst nicht siehst. Also ich hätte mich auch gefreut, wenn Thomas Gottschalk da lang gelaufen wäre. Ne? Oder, aber dass diese Menschen tatsächlich vor Ergriffenheit geweint haben, das hat mich ergriffen gemacht.
Papst Leo, ja, macht auf mich einen sympathischen Eindruck. Ich hatte das Gefühl, er ist ein echter Popstar. Als er am Fenster erschien, ist die Menge ausgeflippt.
Also, ich fand ihn erstmal ganz schön klein. Aber alle, die da so mit eingelaufen sind, die guckten alle so griesgrämig und er hatte wirklich ein schönes Lächeln. Das fand ich toll.
Also es war für mich derart faszinierend, ja, direkt im positiven Sinne schockierend, so nah den Pontifex zu sehen, wie er davonschreitet zum Altar. Also das ist ein Erlebnis besonderer Art. Und das hat man nur einmal im Leben. Das war ganz, ganz tief beeindruckend und das wird weiter schwingen.
Er war super beeindruckend und kam sehr unerwartet, die Begegnung. Wir hatten ja auch die Chance, wirklich auf 2 Meter oder so einen ranzukommen. Persönlich hätte ich mir aber mehr erwartet von der Predigt, ehrlich gesagt. Die war so allgemein gehalten, so unspezifisch, dass ich immer gedacht habe, jetzt, Kerl, wann wirst du mal ein bisschen konkreter?
Ich glaube, man darf auch in den Amt reinwachsen. Die Chance müssen wir ihm schon lassen. Aber im Moment ist er noch relativ profillos, so empfinde ich das.
Er hat sehr freundlich, leise, als er reingegangen ist und erstaunlich, als er vorne am Altar war und die Predigt und auch das Vaterunser auf Latein gesprochen hat. Das war schon sehr beeindruckend.
Also ich denke, dass Papst Leo auf alle Fälle was tun kann für diese Welt, wenn es einfach eine gewisse Form von Wandel gibt. Ne? Also wenn er wirklich den Menschen zuhört und ja, einfach mal sieht, was in der Gesellschaft im Argen ist und was die katholische Kirche da in die Hand nehmen muss, um sich auch zu reformieren.
Wir sind alle etwas überrascht, es sind ja schon 5 Monate her und allzu viel hat man noch nicht bisher von ihm wahrgenommen. Er ist wohl sehr vorsichtig. Wir hören ja immer, er liest viel ab, er bereitet sich viel vor. Aber dass man jetzt zum heutigen Zeitpunkt sagen kann, dass er hier einen gewaltigen Umbruch herbeibringt, auch sein Credo, dass er sagt, ich will den Frieden bringen, ja, bin ich jetzt mal gespannt, weil es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass was passiert, weil wir haben ja viele Unruheherde und nicht, dass nur der Trump sich alles auf die Fahne schreibt als Friedensbringer, sondern ich glaube, es ist mal an der Zeit, dass auch mal der Leo zeigt, die Fahne des Vatikans mal hochhält und sich da auch mal ein bisschen einmischt.
Papst Leo, ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich noch sehr an Franziskus hänge. Wir waren im Februar hier und haben da gebetet für Franziskus und jetzt kommt jemand ganz anders auf diese Position und ich muss mich erst mit dem Papst Leo anfreunden.
Ja, das ist ja sein Job für die Kirche, was zu tun, aber es sieht so aus, als wäre es momentan noch eine Bürde für ihn. Also Papst Franziskus auf dem Petersplatz, das war ein Popstar, der hat das geliebt, das Bad in der Menge und die Menge hat ihn geliebt und er wird doch reinwachsen. Also ich hoffe es für ihn und für uns und für die Kirche, dass er noch in sein Amt reinwächst. Und er ist ja noch jung, also das wird noch.
Kurz nochmal zu Papst Leo. Ich erwarte einiges, er ist zumindest ein junger Papst und da wird er sicherlich besondere Auffassungen haben. Und wir werden hoffentlich lange was von ihm haben. Zu der Reise bin ich sehr erfreut, hier auch mal hinter die Kulissen schauen zu können. Das war sehr interessant.
Ja, natürlich, wenn man da jetzt so heute Abend durch diese Sixtinische Kapelle geht, ja, ist das schon eine spirituelle Stadt. Auch, ich sag mal, der Gottesdienst gestern hat auch bei mir Spuren hinterlassen, weil ich sag jetzt mal so, man kommt aus einer katholischen Familie und man kennt den Ablauf und man kann so einige Lieder, kann man mitsingen. Also für mich hat der Gottesdienst was gebracht. Ne? Also er wird Spuren bei mir hinterlassen.
Die Leute glauben an diese Sache und gehen auf Knien die Treppe hoch. Das muss man einfach respektieren, auf jeden Fall. Ja. Und ich habe halt Leute beobachtet, die dann trotz Ansage mit dem Handy draufgehalten und fotografiert haben. Ich fand das extrem respektlos. Da brauche ich auch keinen Andreas Englisch oder irgendjemand, der mir das erklärt, sondern das sagt mir einfach mein Anstand, dass das eine Situation ist, die man einfach respektieren muss.
Die intim ist, ne? Die Menschen haben in dem Moment, also für mich haben die Menschen in dem Moment eine intime Beziehung zu Gott und die möchte ich nicht stören. Da möchte ich mich eigentlich auch diskret wegducken. Also ich respektiere das und ich finde das auch schön. Ich finde das ja sehr, sehr schön, dass Menschen so einen Halt haben. Ich meine, wir sind Segler und wir sagen immer, bei Windstärke 8 fängt jeder an zu beten. Also wir vielleicht dann auch.
Weshalb ich ausgetreten bin, ist einfach, weil die Kirche nicht mehr die ist, die sie ursprünglich war. Sie hat sich verändert. Jesus hat gesagt, es kann jeder an dem Abendmahl teilnehmen. Er muss nicht in der Kirche sein. Er kann also auch Atheist sein. Genau. Und da müssen wir wieder zurück. Wir sind eine Menschheitsfamilie und wir sind nicht evangelisch, katholisch, andersgläubig, muslimisch. Genau, da gelten ganz, ganz andere Werte.
Er ist 3 Meter an mir vorbeigelaufen und ich bin jetzt kurz davor, die Konfession zu wechseln.
Also mich hat ganz sehr beeindruckt, dass sich die Türen so geöffnet haben zu Räumen und zu Möglichkeiten, wo man sonst nicht dahin kommt. Und was mich auch sehr bewegt, ist das Herzblut und die Leidenschaft, mit der Andreas Englisch dabei ist. Das habe ich gespürt.
Also ich fand die Messe sehr schön. Ich habe zwar nicht viel verstanden, weil es auf Italienisch war, aber ich finde, er hat eine angenehme, ruhige Stimme und es war alles so klar und strukturiert, auch mit dem Büch, da kam er gut mit. Und ich fand es auch schön, dass er noch auf Deutsch so ein Gebet gesprochen hat. So, da hat man sich einfach auch so angenommen gefühlt oder so, ja.
Ich bin schon ganz oft in Rom gewesen, kannte auch schon ganz viel und habe das so noch nie erlebt. Ich bin wahnsinnig beeindruckt, das ist ganz fantastisch gewesen. Sehr informativ, sehr kurzweilig, sehr spannend. Also das Einzige, was an Rom im Moment nicht schön ist, dass es so wahnsinnig überfüllt ist. Aber da kann die Reise nichts für. Also die Reise war perfekt organisiert und durchgeführt. Ich bin hellauf begeistert.
Für die ganze Gesamtveranstaltung, also ich gehe
beruflich seit 25 Jahren in die Berge zum Klettern und zum Touren. Und wir sagen, dass man erst wieder das Erlebnis hat, wenn man unten ist und zu Hause ist. Deswegen werde ich so richtig verdauen erst, wenn ich wieder daheim im Bett liege.
Ja, Heike, und hast du es verdaut?
Oh, da werde ich aber auch noch brauchen. Also es war natürlich auch schon ein Berg, auf den wir da geklettert sind.
Allerdings.
Muss ich ja ehrlich sagen. Also meine erste große Erleichterung war, als dann wirklich alle ihr Hotelzimmer hatten. Und was war noch die große Erleichterung? Ach, ich weiß nicht, gab es viele Momente, in denen ich dann echt froh war, dass alles gewuppt war und wir alles geschafft haben. Aber ich fand, es war eine super nette, tolle Gruppe. Auch total unterschiedlich. Die waren ja gar nicht alle katholisch. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass da alle so ganz erzkatholisch sind und mich dann gleich ganz schlimm wiederfinden und so. Aber es war ja gar nicht so. Also es waren Protestanten dabei, es waren Atheisten dabei. Hattest du schon mal so eine gemischte Gruppe?
Nein. Also ich fand sie auch ganz toll. Also ich war total überrascht, dass die Katholiken eigentlich in der Minderheit waren. Ja, wirklich. Es waren also ja, weniger. Es waren mehr Lutheraner, Protestanten und
Atheisten, ja, ausgetreten, ja, genau, aus der katholischen Kirche. Einige haben mir abends beim Essen erzählt, wie schlimm das als Kind bei der Beichte war und so. Andere waren aber auch ganz überzeugt. Wir hatten noch eine Pastorin dabei, ne?
Ja, das fand ich eine ganz tolle Entdeckung, als sie auf einmal in der Peterskirche zu mir sagte, ja, ich bin ja Pastorin. Dachte, sie können ja nicht nach vorne gehen und mitzelebrieren mit Leo dem 14. Aber sie war, was ganz süß war, sie war richtig ergriffen nachher. Sie hat gesagt, ach, das war so schön. Also es war schon.
Ich fand's auch schön. Du kennst mich ja nun ein bisschen. Also doch, waren viele ganz besondere Momente. Auch, dass wir da in der Sixtinischen Kapelle waren, weil tagsüber, wenn man da, also unser Hotel war ja ganz in der Nähe vom Petersdom, vom Vatikanischen Museum. Und dann siehst du immer die Schlange tagsüber und denkst, aha, und da wollen wir auch rein? Das wird ja lustig. Und dann geht man da abends mit denen, da ist immer noch die Schlange. Und ich denke, wie kann das denn sein? Ich dachte, wir sind da exklusiv. Und alle fragen dich und sagen, wieso denn die Schlange? Und du sagst, ja, die wissen gar nicht, dass die da nicht reinkommen. Also die stehen ja schon seit den ganzen Tag an, wissen nicht, dass sie reinkommen. Dann kommst du mit so komischen Tickets und es öffnen sich auf einmal irgendwelche Schranken und wir gehen da rein und eigentlich ist alles dunkel und auf einmal sind wir da drin. Und dürfen dann nur mit unserer Gruppe da erstmal fast 4 Kilometer durch die Gegend laufen, mit Sachen angucken und am Ende Sixtinische Kapelle. Das war schon, boah.
Ja, also du, ich mach das ja öfter. Das ist ja, mach das wirklich öfter. Aber es ist jedes Mal wieder unglaublich. Ich finde, in dieses riesige Museum zu kommen mit so einer kleinen Gruppe, da sind diese ganzen Kassen, du hast immer so ein bisschen dieses nachts im Museum Gefühl.
Das habe ich dran gedacht, ja, genau.
Du schleichst dich da so rein und alles ist still und überall sind diese gewaltigen Kassenhäuschen, diese ganzen Aufbauten, weil da gehen ja jeden Tag 35.000 Menschen durch, ne?
Ja, und die können ja gar nicht, also wir durften ja einfach so stehen bleiben. Wir standen ja richtig lange auch in der Sixtinischen Kapelle. Die Leute unter den Gästen, die schon mal da waren, haben mir gesagt, du darfst gar nicht stehen bleiben. Du wirst ununterbrochen geschoben.
Ja,
du bist total bedrängt, wirst ununterbrochen geschoben. Und wir standen dann bei nachts im Museum. In dem Film ist es doch so, da erwachen doch alle zum Leben auf einmal. Stell dir mal vor, das wäre so in der Sixtinischen Kapelle. Dann würden alle diese Figuren an der Decke und an der Seite auf einmal lebendig werden und werden auf einmal da.
Ich stell mir das in der Sixtinischen Kapelle immer so ein bisschen vor, weil die Propheten, vor allem die Propheten unter der Decke, die tun ja so, als würden sie miteinander reden. Also Michelangelo hat sie ja so gemalt. Und ich stelle mir mal vor, solange keiner in der Kapelle ist, reden die wirklich alle miteinander. Und sobald die Tür aufgeht, sagen dann alle, still jetzt kommen gerade Gäste, dann frieren die so ein. Also ich fand das auch total süß, dass das Ehepaar für dieses die waren ja wirklich, also wir hatten uns, das zu erklären, wir hatten also ein frisch gebackenes Ehepaar in der Gruppe und haben uns dann also ein Geschenk überlegt. Die beiden durften eine Minute lang das, was nur der Papst darf, nämlich ganz allein in der Sixtinischen Kapelle, weil denen standen wirklich die Tränen in den Augen.
Ja, mir auch. Er hat auch Pipi in den Augen. Ist er nicht auch Religionswissenschaftler? Also er kennt sich auf jeden Fall sehr gut aus mit all dem und das war auch deren Hochzeitsreise, ja. Also.
Ja, ich habe gedacht, Gott sei Dank, dass ich sie kennengelernt habe, weil sie ist Zahnärztin. Also ich habe gedacht, sie hat mir auch versprochen, wenn ich mal ein echtes Problem habe, soll ich zu ihr kommen. Aber hat gesagt, ja,
sie hat auch gesagt, das kostet nichts.
Ja.
Ich bin deine Zeugin.
Ja, klar.
Sie wird uns so umsonst behandelt.
Gott sei Dank sind meine Zähne noch ganz okay, aber okay. Also das war toll, es waren super Leute und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, es hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Aber du musst mir das Geheimnis mit der U-Bahn-Tür jetzt nochmal erzählen, da war ich ja nicht bei. Was ist denn da passiert?
Ach, wir wollten mit einem Teil der Gruppe mit der U-Bahn einmal quer durch die Stadt zurück. Was ich überhaupt nicht wusste, dass Rom die einzige Großstadt ist, die kein anständiges U-Bahn-System hat. Was irgendwie logisch ist, weil wenn du unter so einer Stadt wie Rom anfängst, irgendwie Löcher zu bohren, da wird einem ja Angst und Bange, was da alles so rumsteht und so. Deswegen gibt es da so nur so ein paar Linien und dann sind wir da runter. Es war so, so voll. Also wie du das ist, das sind japanische, du kennst ja die italienische, die römische U-Bahn, aber wie den japanischen Filmen oder Dokus, wenn du siehst, dass die Leute einfach sich so da reinquetschen und wir sind da komplett reingequetscht worden. Der eine Herr wollte nur gerade hinter mir einsteigen, hatte irgendwie seinen Rucksack in der Hand, so vor sich und ich war schon drin und er war draußen und dann geht die Tür zu und der Rucksack klemmte, da will ich dazwischen, habe ich gedacht, gut, den halte ich jetzt einfach fest, weil wenn er nicht mitkommt, habe ich wenigstens seinen Rucksack und er zerrte von außen, ich zerrte von innen, die Tür war zu und sie ging aber auch nicht wieder auf und irgendwann gab es ein sehr unangenehmes Geräusch, wer auch immer dieses Geräusch ausgelöst hat von der U-Bahn-Sicherheit, keine Ahnung, es piepte ganz schrecklich, irgendeine Art von Alarm ging, da ging die Tür wieder auf, der Rucksack war befreit, er hopste hinterher, die Tür ging wieder zu, da war noch eine von unseren Gästinnen, war dann auf einmal in der Tür, der ist glücklicherweise nichts passiert. Also es war wirklich sehr dramatisch und dann standen wir da dicht gedrängt irgendwie 20 Minuten und durften da durch die Gegend fahren. Es war schon, ja, es gab einige sehr aufregende Momente, aber am Schluss waren sie alle wieder beisammen. Und es ist natürlich auch wirklich schwer. Also ich habe großen Respekt vor deiner Arbeit. Jetzt hast du, glaube ich, heute kommen deine nächsten Gäste. Ich weiß gar nicht, wie du das schaffst, weil ich muss das immer noch verarbeiten, dass wir da immer auf diese ganzen Menschen auch aufpassen natürlich. Dann ist man mit 20.000 Leuten, also nicht 20.000 Gästen, aber 20.000 Leuten im Petersdom. Und dann geht es raus zum Angelusgebet. Da, wie viel waren da? 100.000? Mhm. Und wir passen immer auf unsere 60 auf in dieser Messe. Oder 60 waren es ja nicht ganz, aber fast. Und ein Drittel geht zum Klo, ein Drittel macht Fotos, ein Drittel bleibt bei dir und dann find die mal wieder. Aber irgendwie am Ende waren immer alle wieder da.
Ja, das fand ich. Ja, das ist ja. Das
war schweißgebadet.
Ja, ich auch. Aber ich fand es toll und es waren so nette Menschen, dass ich total happy bin, dass sie jetzt mal die echten Hörerinnen und Hörer wirklich gesehen haben. Ich fand es auch toll, dass die, als wir beide da zur Tür reinkamen, sagen: Euch gibt es ja wirklich. Haben gesagt: Ja.
Also, erstmal anfassen.
Genau. Und wir sind also existiert tatsächlich.
Ja,
aber jetzt müssen wir auch noch über was anderes reden. Meine Liebe, weil Papst Leo hat jetzt wirklich eine Entscheidung getroffen, die ist in den letzten Tagen, ging es hier in Rom wirklich hoch her, weil das ist jetzt, ja, das ist wirklich eine, wie soll ich das sagen, das ist hier wirklich eine so einschneidende Entscheidung, dass viele gesagt haben, also das ist jetzt wirklich ein ganz seltsames Signal für dieses Pontifikat. Es geht um einen amerikanischen Kardinal und der heißt Raymond Leo Burke.
Okay, klingt ja schon mal, also auch ein Leo.
Mhm. Auch ein Leo, ja, aber das ist dieser Raymond Leo Burke war ein sehr entschiedener Gegner von Papst Franziskus. Der hat also in dem Pontifikat immer wieder gegen ihn rebelliert, hat also auch mehrere Protestschriften geschrieben. Das war ihm alles viel zu links, das war ihm alles viel zu weltoffen. Er hat also auch eine ganz heftige Schrift geschrieben, als Papst Leo, als Franziskus da sich durchgesetzt hat, dass man neu umgeht mit wiederverheirateten Geschiedenen. Weißt du, worum es dabei geht? Darf ich dir das kurz erklären?
Ja, erklär es mir kurz. Wir haben es schon mal gehabt, aber ich tue jetzt einfach so, als hätte ich das alles total behalten und du erklärst es nur für die Hörerinnen und Hörer.
Also nochmal. Das ist ganz einfach so, wenn du in der katholischen Kirche heiratest, dann bist du halt verheiratet. Wenn du dich entscheiden lässt, dann bist du geschieden. Das ist auch kein Problem.
Ja. Und darfst nicht mehr zum Abendmahl? Nee, das ist irgendwann aufgehoben worden. Das ist das.
Wenn du geschieden bist, kannst du zum Abendmahl gehen, das ist überhaupt kein Problem.
Okay.
Wenn du dann wieder heiratest, also dich neu verliebst und wieder heiratest, dann sieht die katholische Kirche das so, als würdest du einen permanenten Ehebruch begehen gegenüber deinem ersten Partner, also deiner ersten Ehefrau, dem ersten Ehemann. Und dieser permanente Ehebruch gilt als eine ganz schlimme Sünde. Und deswegen, weil du davon auch nicht ablassen willst, fliegt man aus der Kirche raus, dann darf man nicht mehr zu den Sakramenten, nicht nur nicht zur Kommunion, dann darf man gar keine Sakramente mehr.
Okay. Und ganz kurz, da eine Zwischenfrage. Ehe heißt für dich, also für dich zählt ja eigentlich nur, oder für euch, ihr Katholiken seid, zählt nur die Ehe, die in der Kirche geschlossen ist oder auch die standesamtliche?
Nein, also sag es mal so.
Nee, also in diesem Fall meine ich jetzt.
Ja, also wenn ich die jetzt, Ehe ist, ist aus Sicht der katholischen Kirche eine Verbindung vor Gott zwischen zwei, zwischen einem Mann und einer Frau. Und ein Priester ist sozusagen nur dabei. Also das Sakrament der Ehe, das spenden sich Ehemann und Ehefrau gegenseitig. Das ist nicht das, so, dass der Priester das spendet, der ist sozusagen nur der Zeuge. Aber das gilt halt, den Satz, den ich auch eigentlich sehr schön finde, was dass das für ewig sein soll. Also, und dass man.
Ja, nur ich, ganz kurz, also wenn man sich jetzt also wieder scheiden lässt und dann heiratet man neu, aber man heiratet nicht kirchlich neu, sondern nur standesamtlich, ist das dann trotzdem doof oder dürfte man dann wieder all das tun, was du gerade erklärt hast, was man nicht mehr darf? Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also nein, das geht nicht. Das geht nicht darum, dass du, ob du dann standesamtlich heiratest oder nicht, sondern es geht darum, ob du aus Sicht der Kirche begehst du permanenten Ehebruch, wenn du mit einem neuen Partner zusammen bist, obwohl du verheiratet bist. Und das ist dann das Ende des Zugangs zu den Sakramenten, weil du dann die Ehe sozusagen brichst, pausenlos.
Ich verstehe. Ja, ich verstehe. Weil du hast zu mir mal gesagt, du bist ja gar nicht richtig verheiratet, weil du hast ja nicht in der Kirche geheiratet. Darauf spiele ich an.
Ja, du deswegen, aus Sicht also, der ja, also das Gute aus, für dich ist im Grunde, du kannst aus Sicht der Kirche problemlos heiraten. Also das ist, du bist nicht verheiratet. Also du,
ach so, Hamburger Standesamt zählt nicht.
Nee, Hamburger Standesamt zählt definitiv nicht, sondern also sozusagen, ich glaube, die würden sagen, die Ehe ist vor Gott gar nicht geschlossen. Also du hast dieses Sakrament gar nicht gespendet. Also deswegen, ist, wenn du dir das überlegst, also vielleicht, weiß nicht, ist das Spiel das in deinem Leben ja irgendwann nochmal eine Rolle. Also wie gesagt, aber wie gesagt, in diesem Streit mit Kardinal Raymond Leo Burke ging es darum, dass der Papst gesagt hat, es gibt viele, viele Menschen, die ohne jede Schuld in eine Scheidung gedrängt werden. Es gibt ja Menschen, die wollen einer Scheidung gar nicht zustimmen, sondern da ist der Partner plötzlich abhanden gekommen und warum sollte, wenn die dann ihren Partner los sind und alleine sind und die verlieben sich irgendwann wieder, warum sollten wie die dann so hart bestrafen. Und das fand ich auch eine Frage, die Franziskus dann gestellt hat. Kann Gott das wirklich wollen? Also wenn man sich neu verliebt, sie dann
genau,
von...
kann denn Liebe Sünde sein? Ja.
Will er sie dann wirklich von seinem Tisch verbannen? Und Franziskus hat gesagt, nein, wir müssen das also prüfen, sondern Menschen, die sich haben scheiden lassen oder geschieden worden sind und sich dann neu verlieben, das ist für uns, das muss für uns auch okay sein. Und dagegen hat Raymond Leo Burke zum Beispiel also eine ganz heftige Streitschrift geschrieben, hat gesagt, also es gibt Zweifel, auch er hat immer wieder auch gesagt, ist der Papst dann eigentlich noch der Papst, wenn er Dinge tut, die ein Papst eigentlich nicht darf? Also er hat immer so getan, als müsse er Gott vor diesem Papst schützen. Und das war der natürlich der alles entscheidende Punkt. Er wollte, dass die alte vorkonziliare Messe, die lateinische Messe, wieder in ihrem ganzen Umfang zelebriert werden.
Ach,
das wollte Franziskus nicht. Franziskus hat gesagt, das ist so eine Geschichte, da sind wir drüber hinweg. Also das ist ja ganz einfach, die Messen werden in den Landessprachen zelebriert. Dann können die Leute verstehen, was der Priester sagt. Das Zweite ist, der Priester steht in der Messe nach dem Konzil mit dem Gesicht zur Gemeinde und nicht mit dem Rücken, wie das bei der vorkonziliaren Messe gibt. Und was halt auch aus meiner Sicht oder auch aus Sicht, finde ich selbstverständlich vor allem von uns Deutschen, eine wirklich große Rolle gespielt hat, dass in dieser alten vorkonziliaren Messe in einem Karfreitagsgebet gebetet wurde, Herr, bewahre uns vor den hinterhältigen Juden, perfidis Hebräis. Und ich finde, allein das schon ist für mich ein Grund zu sagen, da muss man jetzt endlich mal sagen, da ist jahrhundertelang auch Antisemitismus in der katholischen Kirche ganz massiv betrieben worden. Ich will jetzt nicht so tun, als sei an den Auswüchsen und den entsetzlichen Auswüchsen des Antisemitismus, das brauchen wir beide nicht zu erzählen, wir alle wissen, worum es geht, dass die Kirche da alleine dran schuld ist, es ist sicher nicht, aber dass dieser Antisemitismus über Jahrhunderte und Jahrhunderte gepflegt wurde und dass man dann auch sagen muss, jetzt ist damit endgültig Schluss und wir begraben auch diesen alten Ritus, das war für Franziskus ganz wichtig. Und da hatte er, weißt du, für mich ist manchmal bei den Päpsten, ich habe ja viel mit Päpsten zu tun, wie du weißt, also jetzt weiß es ja noch mehr als Rolf, ich und der Papst, also und manchmal stelle ich mir schon so die Frage, also der Mann, der da vorne in der Peterskirche steht, das ist jetzt mein vierter Papst, spricht er eigentlich auch in meinem Namen oder nicht? Und manchmal sagen Päpste Dinge, von denen muss ich ganz ehrlich sagen, das sagen sie nicht in meinem Namen. Das finde ich nicht okay. Aber als Franziskus gesagt hat, mit dieser Tradition, dem Antisemitismus und mit diesem alten Ritus machen wir endgültig Schluss, weil das war ein Verbrechen. Da hat er voll in meinem Namen gesprochen. Ja. Da habe ich gesagt, endlich, da ist ein Papst. Ich hätte all das, was er da gerade sagt, unterschrieben. Und ich war, auch gerne, auch stolz in dem Moment, ein Teil der katholischen Kirche zu sein. Da gibt es jetzt einen Papst, der sagt, wir machen damit Schluss. Und das... Und jetzt ist was passiert, was ich wirklich...
Ja, Leo Burg, genau, was erzählt. Ja.
Also was ich wirklich nicht verstehe, ist, die konservative Gruppe hat diese, also diese Abschaffung des alten vorkonziliaren Messe immer abgelehnt. Die hat immer gesagt, wir wollen diese alte vorkonziliare Messe haben. Ich habe das nicht verstanden, aber Menschen denken anders und... Ich habe immer gesagt, okay, die denken halt anders als ich. Und wenn ein Papst Ausnahmeregelungen schaffen will, finde ich es nicht gut. Aber ich kann es verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, jetzt hat Leo der 14. wieder von den ganzen Traditionalisten und natürlich vor allem von dem Oberhaupt dieser Traditionalisten und dem heftigsten Gegner von Franziskus, diesem Karl Leo Raymond Burke, die Frage gestellt bekommen, dürfen wir diese vorkonziliare Messe zelebrieren. Da hätte Leo jetzt ganz einfach sagen können, okay, Jungs, ich will jetzt mal ein Zeichen an die Konservativen setzen. Geht in eine der 921 Kirchen von Rom. Kirchen haben wir genug. Ihr seid sowieso ein kleines Häuflein. So viele Leute. Weißt du, was ganz viele Leute vergessen ist, diese vorkonziliare Messe aus den 60er Jahren, die kann heute ein ganz normaler Priester gar nicht mehr. Wenn du in eine katholische Kirche bei dir zu Hause gehen würdest und würdest sagen, kann ich mal an einer vorkonziliaren Messe teilnehmen, dann würde der Priester sagen, Frau Kleen, ich würde es ja gerne zelebrieren, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Weil also den Ritus kann ich nicht, wann ich diese weißen Handschuhe tragen muss, das weiß ich nicht. All das kann ich überhaupt nicht. Deswegen bitte, Frau Kleen, tut mir leid. Also ich kann Ihnen da nicht helfen. Und interessant ist natürlich, dass der Papst statt jetzt zu sagen, sucht euch eine der 921 Kirchen aus, er gesagt hat, nein, ihr dürft im Petersdom zelebrieren. Also am Grab von Petrus, in der wichtigsten Kathedrale der Christenheit, eine 2,5-stündige vorkonziliare Messe. Das habe ich nicht verstanden, ganz ehrlich. Weil,
nee, das ist der Wahnsinn. Mhm.
Ich finde, das ist...
Ja, ich habe, also dieser Leo Burke, ne, ist Amerikaner, genau wie unser Papst, habe ich das hier richtig gesehen?
Ja.
Ja, okay. Und kennen Sie sich irgendwie von früher? Mhm. Haben die eine enge Verbindung?
Nein, die hatten überhaupt nichts miteinander zu tun, weil... Burke kommt aus Wisconsin, der ist also hat jetzt nicht so eine große Kirchenkarriere gemacht, ist aber halt schon sehr früh dadurch aufgefallen, dass er super konservativ war, also super, super, super konservativ. Mhm. Hast du schon mal Bilder von dem gesehen?
Warte mal, ich guck mal eben. Ich mach mal eben hier auf. Bilder, Leo Burke. Was schleppt der denn mit sich rum? Der hat ja so ein riesenlang, wie so ein... Wir haben doch gerade über Brautpaare gesprochen, wie so ein langen Schleier, so was in Knallrot. Was tut er?
Ja, also das ist der einzige, es war im 16., 17., 18. Jahrhundert üblich, dass die Kardinäle eine sehr lange Schleppe trugen.
Wie lang?
Die war bis zu 16 Meter lang. Das ist eine sehr lange Schleppe. Ich glaube, kannst du dich an die Bilder von Diana erinnern, als sie geheiratet hat?
Oh ja, genau. So ein ganz langes weißes Dings da auf dem roten Teppich. Das war sehr beeindruckend. Also zumindest in meinem Kopf war der Teppich rot. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Da müssen doch auch immer Leute das alles festhalten. Du kannst ja um keine Ecke mal eben biegen. Du bleibst ja überall hängen. Nimmst alles mit, was auf dem Boden liegt.
Hattest du auch so einen Schleier?
Wie gesagt, ich habe ja nicht kirchlich geheiratet. Ich hatte irgendwas an, was im 7. Monat Schwangerschaft noch passte.
Okay, also gut, alles gut.
Und Schleier hätte ich jetzt nicht nur zusätzlich schleppen wollen zum Kind.
Alles klar, okay. Okay. Also diese Schleppe war üblich am päpstlichen Hof. Die wurde dann begrenzt, schon durchs Zweite Vatikanische Konzil. Da hat man gesagt, also bitte nicht länger als 8 Meter. Was schon eine ganze Menge Stoff ist, aber Von allen Kardinälen, die ich kenne, und ich kenne eine Menge, hat kein einziger jemals sich ein solches Ding umgehängt, weil in einem hast du ja recht, es ist total super unpraktisch. Also wenn du mit dieser ewig langen Schleppe durch eine Kirche läufst, und natürlich hat es noch eine ganz andere Bedeutung. Es ist so diese von oben herab Kirche, ne? Ich bin der Fürst.
Seht her.
Genau, seht her, ich bin der Fürst. Ich laufe rum wie aus dem Mittelalter mit der super langen Schleppe. Das ist
Wahnsinn.
Das hat wirklich keiner hat das mehr gemacht, außer Raymond Leo Burke. Der hat also immer wieder Messen zelebriert und hatte diese riesige Kardinalsschleppe. Der hat also unter Benedikt dem 16. Karriere gemacht. Der fand den toll. Der hat ihn auch in einen ganz wichtigen Posten geschoben. Der wurde, kam ins oberste Kirchengericht. Das ist so ein bisschen wie das Verfassungsgericht in Deutschland. Das war ein wirklich wichtiger Posten. Und dann hatte Burke Pech, weil Franziskus wurde gewählt. Und Franziskus und Burke, die passten nun überhaupt kein bisschen zusammen. Also so, weißt du, der Papst, der sich weigerte, auch nur dieses Mäntelchen, die Mozzetta anzuziehen, die Leo wieder anhatte, also der sich weigerte, diese ganzen Plunder anzuziehen, der also mit seiner ganz einfachen weißen Soutane durch die Gegend gelaufen ist. Und übrigens, diese Soutanen, ganz am Anfang hatte er eine Soutane, es gibt die päpstliche Soutane. Die päpstliche Soutane ist ein weißer Stoff, das ist ziemlich dick und ist auch, ja, sieht recht prächtig aus, aber Franziskus hatte ziemlich häufig diese päpstliche weiße Soutane gar nicht an. Er hatte eine zweite Soutane, die sah aus wie der Umhang von einem Apotheker. Also hast du schon mal einen Apotheker gesehen, der also sich in letzter Sekunde nochmal eben seinen weißen Mantel überwirft und dann in die Apotheke rennt. So sah Franziskus aus, die war auch durchsichtig, also man konnte seine schwarzen Hosen darunter sehen. Der hatte also mit diesem ganzen Plunder absolut nichts am Hut. Und für den war Leo Burke natürlich auch ein rotes Tuch. Der hat gedacht, also Leute, die einen solchen Scheiß bauen, mit denen will ich nichts zu tun haben. Und hat ihm dann auch einen Job gegeben, also er hat den abgezogen von dem Gericht, der durfte nicht mehr, war da nicht mehr oberster Richter, hat einen Job bekommen, der war wirklich äußerst undankbar. Er war zuständig für die Malteserritter. Und Franziskus hatte auf den Malteserorden jetzt nicht so richtig viel Lust, weil das sind ja Adlige, ganz viele Adlige. Mhm. Und Franziskus und Adel, die kamen so gar nicht gut miteinander zurecht. Und dann hat er gesagt, okay, also irgendwohin muss ich diesen Burke mal schieben, den schiebe ich jetzt zu den Maltesern. Da flog er aber auch raus, weil Franziskus ihn auch da nicht haben wollte. Also das war eine Geschichte, er ist dann wegen ständigem Ungehorsams, also weil er immer wieder gegen den Papst und diese bisschen Öffnung. Also ich kenne jede Menge Leute in Deutschland, die immer sagen, ach, unter Franziskus ist ja überhaupt nichts passiert. Wir wollen irgendwie Frauenpriester, weg mit dem Zölibat, ganz viele andere Sachen. Das ist ja auch alles verständlich und in Ordnung. Aber was diese Leute einfach nicht wahrhaben wollen, ist, eine Kirche gleichzeitig zu reformieren und gleichzeitig zusammenzuhalten. Das ist wahnsinnig schwer. Und
ja, natürlich, ja, klar. Aber das ist ja das, was ja gerade unser neuer Leo irgendwie versucht, ne? Alles allen recht zu machen, alle zusammenzuhalten. Aber das kann doch auch nicht funktionieren.
Genau.
Also, wo ist denn da die Lösung? Also man kann die Kirche jetzt auch nicht aufteilen in A- und B-Variante. Einmal die hart-konservativen und dann die es ein bisschen anders wollen.
Ja, das war ja die Drohung. Die Drohung damals der Gruppe von Burke war zu sagen, unser Papst ist der zurückgetretene Benedikt der 16. Du, Franziskus, dich akzeptieren wir und erkennen dich gar nicht als Papst an. Das wäre auf eine Kirchenteilung zugesteuert. Das wollte Franziskus natürlich verhindern. Aber was ich sagen wollte ist, die Leute, die also mehr Reformen wollen, die nehmen nicht zur Kenntnis, dass Franziskus für das, was er gemacht hat, also dass Frauen in katholischen Kirchen taufen dürfen, dass es Segnungsfeier gab für homosexuelle Menschen, dass wiederverheiratete Geschiedene wieder zu den Sakramenten dürften, all das, dafür hat er von der konservativen Ecke ganz massiv auf den Kopf gekriegt. Und Burke war der Redelsfüller von dieser ganzen Geschichte. Der hat die ganze Zeit gesagt, also dieser Papst ist nicht der Papst und das beschädigt die katholische Kirche. Und als Franziskus starb, haben mich ganz viele Leute gefragt, also diese Reformen, die er jetzt umgesetzt hat, kann man die wieder zurückdrehen? Und ich habe damals immer wieder gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich konnte mir mehrere Sachen nicht vorstellen. Ich habe gesagt, dass ein Papst zurückzieht in den apostolischen Palast und den ganzen Klimborium wieder macht, kann ich mir nicht vorstellen. dass die Neuerungen und die fortschrittlichen Entscheidungen zurückgenommen werden, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also habe ich immer wieder gesagt und ich habe ganz offensichtlich falsch gelegen, weil diese plakative Messe von Burke in der Peterskirche mit der Genehmigung von Papst Leo dem 14. ist ein ganz klares Bekenntnis für die Kirche von gestern, eher von vorgestern, eher von vorvorgestern. Und das ist...
Das macht dir richtig Sorgen, oder? Macht dir das richtig, richtig, richtig Bauchschmerzen?
Ja.
Oder würdest du sagen, das ist jetzt ein Punkt und dann den nächsten Move, den nächsten Schritt macht er wieder in eine ganz andere Richtung? Also mir kommt das jetzt so vor, die katholische Kirche ist einfach ein riesen, riesen, riesen Containerschiff. Das ist auf einer Fahrt und wenn du da auch nur ein ganz bisschen Kurswechsel haben willst, dann musst du dir so viel Anstrengung vollbringen, was Franziskus versucht hat, dass es von außen kaum sichtbar ist, dass du da aber gerade ein paar Grad geändert hast, sag ich mal.
Genau.
So, also wir von außen verstehen es nicht. Und wenn du das jetzt sozusagen wieder zurück in die Spur bringst, merken wir von außen das vielleicht auch nicht. Aber wenn du richtig was verändern willst, das müsste dann ja über Jahrzehnte gehen. Da müssten ja extreme Dinge passieren. Also jetzt siehst du wieder, der alte Kurs läuft wieder. Oder kann es auch sein, weil dieser Papst, was ich bisher verstanden habe von ihm, macht mal in die eine Richtung, mal in die andere. Mal in die eine, mal in die andere.
Ja.
Das heißt, er fährt irgendwie weiter halbwegs geradeaus. Aber es passiert auch nie so richtig viel. Es tut
also
hier und da jemandem weh, mal nicht. Ja, sag du bist der.
Also ich glaube, es ist, wenn wir schon bei den Schiffen bleiben, du wohnst da ja im Norden, in der Nähe von der Nordsee. Also es ist so ein bisschen, wie man sich ein Segelschiff vorstellen muss bei schlechten Windverhältnissen, weil er segelt manchmal ganz hart nach links und dann wieder ganz hart nach rechts. Also das ist diese, wie gesagt, diese Messe von Burke. Abgesehen davon, ich habe das gesehen und allein schon in der Peterskirche wieder dieser riesige Bischofshut. Also Burke hatte einen Bischofshut auf, der sieht so gigantisch aus, dass man dachte, also selbst der Nikolaus in Person hatte so eine hohe Bischofsmütze auf.
Den sieht man von hinten wenigstens. Ich saß ja neben dir im Petersdom. Es war ja wirklich ein Erlebnis. Und nun habe ich mal diesen ganzen Budenzauber ja auch erlebt, wer da erstmal alles reinkommt, bevor überhaupt der Papst kommt. Eine Stunde lang kamen da irgendwelche Leute rein in verschiedenen Farben und jedes Mal sprangen alle auf und dachten, ununterbrochen kommt der Papst. Du hast immer gesagt, der kommt noch lange nicht. Und irgendwann kam er dann wirklich und wir saßen ja, tolle Plätze, also er lief nur wenige Meter an uns vorbei, also 2 Meter an uns vorbei, aber natürlich sahen wir ihn in Entfernung trotzdem nicht, was da vorne passierte, sahen wir nicht. Aber jetzt mal so eine Riesenmütze, ist eigentlich eine gute Idee. Nein, jetzt im Ernst. Aber
ja, die Mütze, ich weiß, die Mütze, die weißen Handschuhe, die, es ist, ich habe ganz...
Und der Text, den hat er gelesen dann?
Nein, der Text, dieser Text wird nur gelesen am Karfreitag.
Hm, ach so.
Das ist nur im Karfreitagsgebet.
Okay, das habe ich nicht.
Aber ich finde allein schon, dass er ein Teil dieses Messbuchs war, ist Schande genug.
Ja,
und ich finde deswegen die Rehabilitierung dieser Messe einfach schwierig. Und ich finde auch, dass das in der Peterskirche war. Und das, ich habe also Kollegen, Kolleginnen und nette Kollegen und Kolleginnen, die waren aus einem ganz praktischen Grund völlig entsetzt. Also das sind Reporter wie ich, also auch Fotografinnen, die eine zu mir sagte, um Gottes Willen, das ist ja ein Albtraum. Also theologisch ist ja das alles völlig egal. Es geht schlicht und einfach darum, diese alten katholischen Messen, die dauern 2,5 Stunden. Und sie hat gedacht, um Gottes Willen, wenn das jetzt jedes Mal 2,5 Stunden dauert, dann falle ich ja tot vom Baum und das hält ja kein Mensch aus. Also das deswegen, ich auf der anderen Seite war der Papst auch bei dem Friedensgebet im Kolosseum. Das hat organisiert die Gruppe von Sant'Egidio. Das ist eine ganz tolle Organisation. Die hat sich mal unter Studenten in Rom gegründet. Die haben also weltweit versucht, ganz erfolgreich auf der Welt für Frieden zu sorgen. In einem Fall, einem ganz spektakulären Fall, ganz konkret in Mosambik gab es einen ganz schlimmen Bürgerkrieg zwischen der sogenannten Rebellenarmee RENAMO und der Regierungstruppen. Die haben sich also, da hat es Zehntausende Tote gegeben über viele Jahre. Und diese beiden verfeindeten Gruppen haben tatsächlich durch Vermittlung dieser Gruppe von Sant'Egidio mit Unterstützung des Vatikans Frieden geschlossen und einen Bürgerkrieg beendet, der also viele 10.000 Menschen das Leben gekostet hat. Also, das ist nicht irgendwer. Diese gehören aber in der katholischen Kirche, wenn ich das so sagen darf, zu dem Gegenpol von Herrn Burke. Das sind Leute, die haben eigene Suppenküchen für Arme. Die machen eine ganz tolle Sache zu Weihnachten. Die laden die Obdachlosen von Rom zu einem sehr prächtigen Bankett in einer wunderschönen Kirche ein. Also die sind anti-Burg, mehr anti-Burg geht nicht. Und zu einem ganz spektakulären Friedensgebet im Kolosseum, das sie organisiert haben, ist der Papst gekommen. Also du hast völlig recht mit dem, was du vorhin gesagt hast. Der macht mal hier, mal wieder da, sowohl als auch. Aber ich finde, dass er ist jetzt erst noch nicht so lange im Amt, aber ich habe wirklich Zweifel daran, dass eine Strategie, in der man sagt, wir versuchen das eine als auch das andere, das ist, halte ich für schwierig.
Ja, absolut, ja. Also
ich wollte sagen, wir haben von vielen Hörerinnen und Hörern, das haben ja auch die Leute, die mit uns in Rom waren, gesagt, noch mit auf den Weg bekommen, dass wir endlich über Lourdes reden müssen.
Ach ja, genau. Wann redet ihr endlich über Lourdes? Lourdes schieben wir schon durch die Gegend, weil immer irgendwas dazwischen kommt. Wir waren ja bei so ganz vielen Wundern und Heilungen und jetzt habe ich ja nun auch irgendwie mit dir auf der Reise noch Überreste von dem Kreuz Jesu gesehen und ich habe gelernt, dass man damals dieses richtige Kreuz erkannt hat, daran, dass es heilende Kräfte hat. Irgendjemand wurde draufgelegt, der war geheilt, stand wieder auf. Dann hieß es, das muss das Kreuz sein. Das ist da ja...
Müssen wir für die Hörer noch mal eben kurz erzählen.
Ja, genau. Bitte erklär du es noch mal, wenn wir schon auf
bei
Wundern und Heilung
genau,
sind.
Genau, wir waren mit Heike und der Gruppe in der Kirche Santa Croce in Gerusalemme. Da wird das Kreuz aufbewahrt, ein Teil des Kreuzes aufbewahrt, ein Nagel aus dem Kreuz. Das sind Reliquien, die Helena nach Rom mitgebracht hat. Der größte Teil des Kreuzes, das Helena nach Rom mitgebracht hat, ist allerdings in der Peterskirche. Aber in dieser Kapelle in Santa Croce in Gerusalemme wird etwas aufbewahrt, was also ganz wertvoll ist aus Sicht der katholischen Kirche, nämlich der sogenannte Kreuzestitel. Da steht Inri drauf, Jesus von Nazareth, König der Juden, Jesu Nazarea Rex Judaea, also diese ganz berühmte Inschrift, die ist da zu sehen. Und da waren wir mit der Gruppe und da ist auch in dieser Kirche die Darstellung, wie Helena dieses Kreuz wiedergefunden hat. Und die Geschichte ist also ganz spektakulär. Helena kommt nach Jerusalem und wenn jemand schon mal im Nahen Osten Urlaub gemacht hat, dann weiß er, viele Leute laufen da hinter einem her und rufen, kaufen Sie doch dies oder kaufen Sie doch das und schalten dich an die Schulter fest und wollen dir eine Cola andrehen oder irgendein Mitbringsel oder irgendein Andenken. Und das war auch schon zur Zeit Helenas so. Die kommt also nach Jerusalem im 3. Jahrhundert. Und da sind ganz viele Leute, die sagen, also wir haben das echte Kreuz von Christus gefunden in einem Schacht. Und das sind aber ganz viele Kreuze. Und Helena sagt, um Gottes Willen, die wollen wir jetzt hier diese ganzen Kreuze andrehen. Was machen wir denn jetzt? da müssen wir mal gucken, welches könnte denn das Kreuz sein, an dem Jesus Christus wirklich gestorben ist. Und dann kommt sie auf eine ganz einfache Idee. In der Nähe gibt es ein Krankenhaus, in der sehr viele sehr kranke, todkranke Menschen sind. Und sie bittet die Ärzte, diese Schwerkranken auf diese ganzen Kreuze zu legen. Und bei den meisten Kreuzen passiert gar nichts, aber einem werden alle geheilt. Und dann weiß Helena, das ist das echte Kreuz und das nimmt sie dann mit nach Rom. Und an der Stelle in dieser Kirche waren wir.
Da war ich.
Genau, da warst du. Und wir waren auch, das finde ich, musst du jetzt aber erzählen, in den beiden ganz besonderen Kapellen. Warum, wie fandest du das denn? Weißt du, was
Welche
ich meine?
Welche Kapellen meinst du denn? Ich war so in so vielen Orten. Meinst du diese besondere Treppe, wo die Menschen hochknien?
Und in eine Kapelle kommen, die Frauen nicht betreten dürfen. Ich habe dich halt alle beide Kapellen gebracht.
Ja, richtig. Ja, genau. Und ich durfte inzwischen ja rein. Seit 1961 dürfen Frauen da rein. Da bin ich aber froh, dass ich das erleben durfte. Nein, es war wirklich ganz beeindruckend, ganz toll. Und einfach dieses Bild zu sehen von, was weiß ich, 300 nach Christi oder von wann war es, dieses Holzbild, das womöglich ein Engel gemalt hat, wer auch immer, und Jesus, dieses Antlitz von Jesus zu sehen, ganz dunkelhäutig, wie er eben gewesen sein wird. Und ich wünschte mir, er würde immer so dargestellt werden, vielleicht hätten wir weniger Rassismus auf der Welt. Stell dir das mal vor.
Stimmt. Vor
alle Jesusfiguren wären so wie dieses Bild von Jesus.
Siehst du?
Das waren alles Besondere. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll.
Aber wie fandst du denn diese Menschen zu sehen, die Treppe hochgekniet sind? War das für dich befremdend?
Ja, total befremdend natürlich. Das
Beschreib
war aber
auch das doch mal. Was hast du denn da gesehen?
Ja. Naja, da geht so eine Tür auf, wo wir gleich mit der Gruppe reingehen und ich gucke dann immer so auf meinen Zettel und denke, okay, was machen wir jetzt? Hopp, hopp, wer ist da? Sind alle da? Die Hälfte der Gruppe stehen auf der anderen Straßenseite. So, das waren so meine Gedankenkopf. Dann geht diese Tür auf, dann sehe ich da eine total hohe Treppe, auf der sich Menschen hochknien. Also das sah jetzt nicht besonders gemütlich aus. Also Stufe für Stufe aufknien, immer höher, immer höher und dann hängen die da oben an so einem kleinen Gitter und gucken und ziehen sich so hoch und gucken durch dieses Gitter und dahinter ist dann diese kleine Kapelle mit dem Bild, das ich gerade beschrieben habe. Und das war schon, also das, auch die Leute, die da so rumlaufen, fand ich auch total interessant. Also ich will jetzt, das soll jetzt überhaupt nicht despektierlich klingen, aber das sind so Menschen, wo du genau siehst, die sind doch sehr in so christlichen Traditionen unterwegs, die so mit der Jetztzeit so rein optisch nicht so viel zu tun haben. So mit so Schleiern hier und Gewändern da, auch so junge Frauen und so, die da sich, also keine Nonnen, aber also einerseits weltliche Frauen, andererseits dann mit so Klamotten, wo ich denke, boah, aus welcher Ecke von Amerika, da gibt's doch diese Amish und sowas, kommen die denn hier? Also das war auch alles hochinteressant und wir durften ja oben in diesen Raum. Also das zu sehen, wie Menschen da so einen festen Glauben haben und sich da auch teilweise so hochquälen, aber da werden auch wieder Sünden vergeben, ne? Auf dieser Treppe war es nicht so, wenn du da einmal hoch bist. Also wir sind ja auch durch diese heilige Pforte sind wir ja auch mehrfach da. Also wie viele Sünden mir vergeben wurden auf dieser Reise. So völliger Wahnsinn.
Naja, also ja. Du hast, genau, jetzt kommen wir, ich glaube, also wir, natürlich müssen wir das.
Wir wollten nach Lourdes.
Genau. Lourdes, das ist also eins der berühmtesten Wunder, klarerweise. Da geht es um ein kleines Mädchen. Bernadette ist ein kleines Mädchen und Bernadette lebt in Frankreich. Das ist in den Bergen. Und das ist immer, wenn ich mit den Päpsten da war, war das eher kalt. Das ist so ziemlich kalt da. Also, ich fand's
immer für dich ist ja schon 15 Grad kalt, Entschuldigung.
Ja, das stimmt. Ich finde 15 Grad schon deutlich zu kalt. Das ist schon klar. Also, ich mag es gerne sehr warm bis sehr, sehr heiß. Also, ich mag es gerne warm. Und diese Bernadette geht also durch das ist wie eine Schlucht, richtig bergig, also Wald. Und dort erscheint ihr die Mutter Gottes. Und die Mutter Gottes hat das an, was die Mutter Gottes bei Erscheinungen immer anhat. Also ein Kleid aus weißem und blauem Stoff. Also die schimmert weiß und blau. Und Bernadette kommt also nach Hause und erzählt also, dass sie die Mutter Gottes gesehen hat. Und natürlich glaubt ihr niemand. Alle sagen, was ist das für Quatsch? Also dieses Mädchen, was redet ihr sich da ein? Das ist alles dummes Zeugs. Und dann geht Bernadette wieder durch diesen Wald und wieder sieht sie die Mutter Gottes. Und dann passiert etwas. Die Mutter Gottes sagt, also man glaubt ihr nicht. Das ist auch klar, ist ja ganz normal. Deswegen lasse ich hier in dieser Höhle, in der ich dir erschienen bin, dieser Grotte, eine Quelle entspringen. Und diese Quelle wird eine ganz besondere Quelle sein. Und dann kommt Bernadette nach Hause und erzählt das, also dass eine Quelle, dass sie die Mutter Gottes gesehen hat und dass eine Quelle entsprungen ist und ein bei einem Unfall sehr schwer verletzter Arbeiter hört das, der hat also eine ganz schwere Verletzung am Arm und sagt, naja, der geht dann in diese Schlucht und in der Tat in dieser Höhle, die bisher trocken war, ist jetzt tatsächlich eine Quelle entsprungen. Und der legt also sich selbst mit seiner schweren Verletzung in dieses eiskalte Wasser. Das Wasser von Lourdes ist eiskalt. Ja, es ist richtig kalt und es geschieht ein Wunder. Der wird geheilt und dann verbreitet sich die Geschichte von dem armen Mädchen Bernadette, die also aus einer bitterarmen Familie kommt. Also die Lebensumstände damals in diesem Teil von Frankreich, die müssen ganz furchtbar gewesen sein. Also die haben in einem Zimmer gewohnt. Die hat immer Hunger gehabt als Kind. Die war auch sehr klein, weil sie vermutlich viele Jahre lang unterernährt war. Und diese Erscheinung wird weltberühmt wegen dieses Wassers. Das Lourdeswasser, das aus dieser Quelle kommt. Und das Problem ist, es ist ziemlich wenig. Also wenn du da hinkommst, denkst du, das ist so eine sprudelnde große Quelle. Nein, das ist es nicht. Das ist also aus dieser Quelle plätschert relativ wenig Wasser. Das plätschert aus dieser Grotte in die sogenannten Lourdesbecken. Das ist daneben. Das musst du dir vorstellen wie wie kleine Badewannen. Das ist ein niedriges Gebäude und sehr schwer kranke Menschen oder Menschen, die daran glauben, können also nach Lourdes schreiben und sagen, also ich glaube an die heilende Kraft von diesem Wasser. Und dann kann man die Gelegenheit bekommen, dann darfst du in dieses Gebäude rein. Und wenn du da reinkommst, dann sieht das aus ja wie so in Stein gehauene Badewannen im Grunde.
Okay.
In die fließt das Wasser aus dieser Lourdes-Grotte.
Und da legt man sich ganz rein?
Dann bekommen die Leute eine Decke und die legen sich dann in dieses Wasser. Und es gibt einen eigenen, ja, es ist eiskalt, und es gibt einen eigenen Arzt in Lourdes, der also nichts anderes macht, als mutmaßliche Wunder zu dokumentieren.
Bezeugen, ja.
Richtig.
Wie viele gab es schon?
Es gibt etwa 70.
Insgesamt.
Insgesamt. Seit. Insgesamt ja, okay. gibt es etwa 70 okay. und.
Ein paar Fragen, ja.
Ja,
ja also erstmal die gute Bernadette vorab. Hat die was davon gehabt von ihrer Quelle, beziehungsweise diesem ganzen Erleben und ging es ihr dann besser in der restlichen Hälfte des Lebens, die noch
ist,
kam?
Die ist natürlich weltberühmt geworden.
Ja, das weiß ich, aber ging es ihr auch vom Leben her? Also, ja, sie auch so,
die,
ne?
ist, die hat, kann ja, die hat, also die hat dann immer wieder diese Geschichte erzählen müssen. Mhm. Die war, man hat am Anfang natürlich nicht geglaubt, aber die.
Ja,
die,
ich meine dann, als das so. Ne?
Die, also,
Die
Heilwunder dieser Quelle sind, ja, wie soll ich das sagen? Also, wie bei allem, was Wunder betrifft, macht es einen auf eine gewisse Art und Weise sprachlos, weil
gut.
ich habe diesen Arzt, der die Wunder untersucht, interviewt. Ich war in Lourdes mit Papst Johannes Paul II. Und ich war natürlich gespannt, auch mit diesen Ärzten zu sprechen, weil ich gesagt habe, also, ist das alles? Es gibt ja eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder ist es Betrug.
Es gibt auch Placebo natürlich, das, was ja sehr wirksam ist. Also wenn du ganz fest an etwas glaubst und nimmst es ein oder was auch immer, dann hat der Körper hat ja so unglaubliche Selbstheilungskräfte, die wir aktivieren können durch verschiedene Dinge. Und auch durch so einen festen Glauben, gesund zu werden oder positiv zu denken oder sich direkt vorzustellen, wie irgendwelche Zellen in deinem Körper die bösen Zellen angreifen. Und da gibt es ja Untersuchungen drüber. Also durch mentales, also eine Art mentale Programmierung kannst du ja auch eine Heilung erwirken. Und wenn du ganz fest glaubst, dass das bewirkt, dieses Wasser, also kann ich mir vorstellen, dass es auch deswegen funktionieren kann.
Ja.
Oder ist es wirklich ein Wunder?
Ja, also ja. genau, der springende Punkt ist also, dieser Placebo-Effekt gibt es. Dann gibt es einen zweiten Aspekt, den der Arzt mir erzählt hat, der in der Medizin eine große Rolle spielt. Es gibt einfach Heilungen, die lassen sich nicht erklären. Es gibt Menschen, genau. die werden haben schwere Spontan Krankheiten, Heilung. Die sich nicht mehr nachvollziehen lassen. Und dieser Arzt hat gesagt, dass ich der war also sehr Wissenschaftler, der war zu mir also offen und ehrlich und hat zu mir gesagt, also ich kann Ihnen nicht sagen, ob das Wunder sind. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob der liebe Gott da eine Rolle spielt. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass in Lourdes einer der ganz wenigen Orte auf der Welt ist, in der ungewöhnlich viele unerklärliche Heilungen geschehen. Er sagt, also was das ist, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, die Medizin kann das nach dem heutigen Stand nicht erklären. Das kann sich ändern. Es kann sein, dass meine Kollegen in 100 Jahren sagen werden, das, was ihr für ein Wunder gehalten habt, das ist ganz einfach so und so und so. Wir können nach dem heutigen Stand der Medizin diese Fälle nicht erklären.
Okay. Und auch nicht durch diese Eiseskälte werden dann nicht besondere Prozesse im Körper angeregt. Das hat man ja sicher auch schon überlegt, oder? Untersucht, meine ich.
Hat
ja.
man auch schon Ich bin einmal, als ich mit, es gibt Frauen, die begleiten diese Kranken auf Pilgerfahrten. Es gibt also viele Pilgerreisen, die fahren mit Zügen nach Lourdes, die fahren mit Bussen nach Lourdes. Und es gibt Frauen, die freiwillig diese Kranken begleiten. Also die schieben dann den Rollstuhl, die kümmern sich um die Kranken. Und die haben mich auch mal eingeladen, als ich dann in Lourdes war, ob ich in dieses Wasser springen will.
Ach was, das geht doch. Ich wollte nämlich gerade noch fragen, man muss sich offiziell anmelden und hat sozusagen so ein Ticket, wie wir in der Papstmesse, oder kann man da einfach hin?
Nein, du kannst da nicht einfach hin, du musst dich schon anmelden, ja, okay. musst also schon fragen, ob das geht. Und damals hat man mich dann auch gefragt, hat gesagt, möchtest du denn mal rein? Und ich habe gesagt, ich möchte das sehr gerne mal sehen. Haben die gesagt, selbstverständlich, kannst du dir das angucken? Die haben mir das dann auch gezeigt. Ich war ja mit dem Papsttross da darf man sowieso immer ganz viele Sachen.
Mhm.
Und dann kam halt der springende Punkt, also ob ich mich jetzt ausziehen wollte und auch mal in dieses Wasser steigen. Und,
du hast doch gemacht, oder nicht? Fürs ewige Leben. Was, wenn man als Gesunder reingeht, was passiert denn dann?
Dann habe ich darüber nachgedacht, dass es in dieser ganzen Bernadette und dieser Lourdes-Geschichte ja ein paar Punkte gibt, die finde ich sehr interessant, aber auch sehr, sehr rätselhaft. Und dann stand ich an diesem Becken und habe an diese Punkte gedacht und habe gedacht, okay, diese Lourdes-Geschichte, die hat auch ein paar Punkte, die sind ganz anders, als man mir das erzählt. Und weißt
Sag
du was?
Sag doch mal, welche Punkte? Also jetzt sagst du wieder beim nächsten Mal.
Darüber würde ich
ja,
sehr
gerne... Ja, ich sehe das in deinem Gesicht.
ja. Darüber würde ich sehr gerne in der nächsten Folge mit dir reden, weil Lourdes hat nicht nur ein Geheimnis, sondern noch ein paar mehr. Und ich würde dich bitten, ich freue mich schon darauf, das nächste Mal werden wir über die Lourdes-Geheimnisse richtig ausführlich reden. Also da gibt es noch
mir,
ganz viel
Bernadette
und dann erzähle ich selbstverständlich auch, was dann mit dem Wasser war. Also,
und ob du da drin gelassen
hast. Ob ich da jetzt, drin gewesen bin.
Das könntest du mir jetzt doch noch mal eben sagen, oder nicht?
Nein,
nachdem
ich denke
wir
nicht
zusammen dran. 4 Tage durch Rom marschiert sind.
Was ich sehr genossen habe. Ich habe mich so gefreut, ja, dich nach so vielen Jahren wiederzusehen.
Ja, war wirklich
und
lustig.
Ich muss sagen, du bist nach wie vor so reizend, wie als du 25 warst und dich zum ersten Mal gesehen habe.
Wir haben uns überhaupt nicht verändert.
Genau. Okay.
Nur ganz viel Lebenserfahrung sammeln und ganz besonders viel in den letzten 4 Tagen.
Ja, und du hast.
Nein, das war wirklich fabelhaft.
Ja, ich weiß. Nein, und wir haben beide mannhaft, frauhaft, weibhaft, wie sagt man dazu? Sag
ich
mal.
Weiß ja gar nicht, wie der Satz weitergeht.
Wir haben also ganz mutig vor dem Antinoo in den Vatikanischen Museen gestanden und ich habe dir diese schreckliche Geschichte erzählt, dass der Liebhaber von Hadrian, Antinoo, den er so geliebt hat, dass er hunderte von Statuen von seinem Geliebten überall im Römischen Reich aufstellen ließ, mit dem macht er eine Reise auf dem Nil und als er auf dem Nil die Reise macht, ist dem Kaiser heiß und er sagt zu seinem geliebten Antinoo, hol mir doch ein bisschen Wasser. Dann geht Antinoo runter, nimmt einen Eimer mit Wasser, um den Kaiser damit zu übergießen, damit er nicht so heiß ist. Und dann sieht er im Spiegel des Nils seine erste Falte und dann bringt er sich um. Und diese Falten, das machen wir nicht. Die Falten stehen wir durch. Du hast ja gar nicht so viele. Ich habe schon viele mehr.
Das sieht hier jetzt gerade in der Beleuchtung vielleicht so aus. Nein, ach, das ist ja alles unwichtig. Nein, aber ich möchte auch nochmal sagen, einer der schönsten Momente auf der Reise war auch, als wir am letzten Abend wir zwei ganz allein an einem Tischchen nur saßen. Eigentlich wollte ich seine Frau da sitzen, aber die wollte unbedingt noch weiterarbeiten mit unseren Hörerinnen und Hörern und als Redakteurin. Und wir zwei saßen da und haben gedacht, jetzt schweigen wir einfach mal. Das haben wir ganz kurz geschafft.
Aber wirklich, wirklich
ziemlich
kurz.
Und dann haben wir weitergesammelt. Genau. Ja. Aber es war auch schön.
Ja, das
und nächste Woche sammeln wir weiter.
Genau, diese 10 Sekunden Schweigen waren wunderbar. Ja, meine Liebe, ich freue mich auch auf dich. Alles Gute nochmal. Viele Grüße an alle, die dabei waren. Macht's gut. Wir freuen uns, dass ihr gut nach Hause gekommen seid. Ja. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Alles
Ciao.
Klar. Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.